Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Ich begrüße Sie aus dem Radio Horeb Studio in Ravensburg. Anna ist schwer krank. So krank, dass sie bald sterben wird. Sie weiß es. Und die Angehörigen wissen es auch. Sie würde gerne zu Hause sterben, aber das ist in ihrer Situation nicht möglich. Sie braucht stationäre Betreuung. Wie gut für Anna, dass es in ihrer Nähe ein Hospiz gibt, in dem sie in Ruhe und Würde ihre letzten Tage verbringen kann. Hospize in der heutigen Form gibt es gar nicht so lange. Im Mittelalter waren sie Herbergen an Pilgerstätten, wo erschöpfte, kranke und sterbende Reisende gepflegt wurden. Ansonsten jedoch wurden früher Sterbenskranke oft eher beiseite geschoben. Auch noch bis ins letzte Jahrhundert. Sterbende Menschen passten nicht in die Erfolgsgeschichte der modernen Medizin. Diese war voll darauf ausgerichtet, die Gesundheit des Menschen wiederherzustellen. Der Tod wurde als Niederlage für die Medizin begriffen und tabuisiert. Das Sterben wurde ausgeklammert aus dem Leben. 1967 begann in England eine neue Bewegung, eine Hospizbewegung, die den Tod und das Sterben als einen natürlichen Vorgang des Menschen betrachtet. Den Gästen in einem Hospiz soll ein erfülltes Leben bis zuletzt und ein Sterben in Würde ermöglicht werden. Hospizarbeit meint eine ganzheitliche Betreuung sterbender Menschen sowie eine Betreuung ihrer Angehörigen. Auch diese haben in der Sterbephase eines geliebten Menschen einen echten Bedarf an Zuwendung und Begleitung. Wenn das Leben zu Ende geht, Umgang mit Sterbenden. Dieses Thema haben wir hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb vor 2 Jahren schon einmal vorgestellt. Dabei haben wir mit der Vinzentinerin Schwester Anneliese Mader vor allem die praktischen Aspekte einer Sterbebegleitung angeschaut. Heute wird uns Schwester Anneliese insbesondere den Aspekt einer spirituellen Begleitung näher bringen. Schwester Anneliese Mader ist uns aus Augsburg zugeschaltet. Grüß Gott, Schwester Anneliese.
Grüß Gott, Herr Klose. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind 68 Jahre jung, wenn ich so sagen darf. Sie sind gelernte Krankenschwester. Sie haben 20 Jahre auf einer Sozialstation gearbeitet und haben dabei gemerkt, dass die Hilfen einer Sozialstation sehr, sehr wertvoll sind, aber für die Situation eines sterbenden Menschen oft nicht ausreichen. Da wuchs in Ihnen der Wunsch, Menschen in ihrer letzten Lebenszeit noch konkreter und ganzheitlicher betreuen und beistehen zu können. 1992 haben Sie selbst dann im Raum Augsburg eine Hospizarbeit begonnen, zunächst ambulant, 5 Jahre später auch stationär. Vor 3 Jahren haben Sie die Leitung dieser Hospizarbeit im Raum Augsburg abgegeben, sind aber weiterhin in diesem Bereich aktiv. Sie gestalten Wortgottesfeiern in Altenheimen und Sie betreiben Seelsorge bei Bettlägerigen. Schwester Anneliese, da wollen wir jetzt ins Gespräch einsteigen. Eine Begleitung für sterbende Menschen, habe ich eingangs gesagt, ist etwas sehr Wertvolles, damit die Sterbenden nicht alleingelassen sind. Wie wichtig ist dabei eine spirituelle, eine seelsorgliche Begleitung?
Ja, im Lauf der Jahre als Hospizschwester und Ordensfrau ist mir das Seelsorgliche immer wichtiger geworden. Es wird ja so viel getan und doch noch zu wenig oder nicht immer das Richtige für den Körper, aber auch in besonderer Weise für die Seele, die doch, so glauben wir als Christen, das ist, was nach dem irdischen Tod weiterlebt. Sie wird häufig noch mehr vernachlässigt.
Sie sind Vinzentinerin. Der Gründer Ihres Ordens ist der heilige Vinzenz von Paul. Er war auch der Gründer der christlichen Caritas überhaupt, wenn man das so sagen kann. Wie hat er, Vinzenz von Paul, das Verhältnis von praktischer und spiritueller Begleitung von Menschen in Not gesehen?
Vinzenz von Paul hat zwar die Schwestern und Helferinnen mit Brotkorb und Suppentopf hinausgeschickt zu den Menschen in den Häusern und den Hütten von Paris, aber er hat sie immer ermutigt, dass sie für die Seele der Menschen gleicherweise sorgen müssen wie für den Leib. Er sagt zum Beispiel, es ist schon viel, wenn wir den Armen in leiblicher Hinsicht helfen, aber wie unserem Herrgott vor allem das ewige Heil der Menschen am Herzen lag, so müssen auch wir bei der Begleitung und Pflege von Menschen gerade am Lebensende darin unsere Hauptsorge sehen. Er sagte auch an anderer Stelle, Gott hat uns zu Helfern seiner unendlichen Vaterliebe erwählt.
Bei einem Sterbenden ruhig am Bett zu sitzen oder ihm mal ganz praktisch die Bettdecke zurechtzumachen, das scheint ja machbar zu sein, das kann ich gut nachvollziehen. Vermutlich aber das Schwere an einer Begleitung ist die Dauer einer solchen Begleitung. Ich weiß ja nicht, wie lange das geht. Vielleicht sind es Wochen, sind es Monate, in denen ich einen Sterbenden begleite. Und dann aber auch die Frage, bekommt der Sterbende das überhaupt mit? Wie viel? Oder bekommt er oder sie es mit, Schwester Anneliese?
Also zum einen möchte ich dazu mal sagen, für Leib und Seele sorgen, das ist doch schon viel mehr als Betten schütteln und Essen verabreichen. Das ist doch viel mehr als einen Pflichtbesuch machen, weil der Kranke und die Angehörigen es erwarten. Und das braucht schon manchmal unseren ganzen Einsatz. Wie oft habe ich es schon von den Leuten gehört, ich muss noch den Onkel oder den Nachbarn besuchen. Ich muss Liebe schenken. Dem Kranken durch meine Anwesenheit zeigen, dass er wichtig und wertvoll, ja, dass er ein von Gott geliebter Mensch ist. Das brauche ich nicht mit großartigen Worten tun, aber es muss meine Einstellung sein. Und nonverbal kommt oft noch viel beim Kranken an. Und Ihre zweite Frage? Ich bin überzeugt, beim Kranken kommt viel mehr an, als wir glauben. Auch bei dem, von dem wir glauben, dass er nichts mehr mitbekommt. Glauben Sie mir, er spürt es, ob wir nur einen Pflichtbesuch machen und am liebsten schon wieder fort wären, auch wenn er sich nicht mehr äußern kann. Der Kranke braucht jemanden, der bei ihm aushält, der mit ihm spricht, der mit ihm betet, auch wenn das nicht immer leicht ist.
Mit ihm sprechen, mit ihm beten, ist das schon spirituelle, seelsorgliche Begleitung? Weil das ist ja etwas, was ich ganz normal machen kann. Ich frage es, wie viel Fachwissen muss ich dazu haben? Und ja, ist das schon wirklich eine seelsorgliche Begleitung?
Ja, schon. Es ist eine seelsorgliche Begleitung. Denn meine innere Einstellung gehört unbedingt dazu. Es hat etwas mit Wertschätzung zu tun. Der heilige Vinzenz hat gesagt, Gott hat uns zu Helfern seiner unendlichen Vaterliebe erwählt. Das heißt, wir dürfen etwas von seiner Vaterliebe weitergeben. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Aber der andere ist es auch. Und ich darf etwas von seiner Liebe dem Kranken weitergeben. Gott hat keine anderen Hände als unsere Hände, keine anderen Füße als unsere Füße, keinen anderen Mund als unseren Mund. Er will durch uns, wie Vincent sagt, den Brand seiner göttlichen Liebe in den Menschen entfachen.
Sterbende merken also, ob ich eher gezwungenermaßen unfreiwilligerweise an ihrem Bett stehe oder ob ich wirklich aus freiem Herzen sie ehrlich wertschätze. Okay? Geht dieses Spüren, nennen wir es mal ein Spüren, geht das auch irgendwie tiefer?
Wie weit es bei dem Einzelnen in die Tiefe geht, das können wir nicht beurteilen. Das ist aber auch nicht unsere Aufgabe. Wir sollen den Kranken begleiten, ihn unsere Liebe spüren lassen und erspüren, was er möchte, was für ihn jetzt wichtig ist. Zum Beispiel, welche Menschen er jetzt noch an seinem Bett haben möchte und welche nicht, ob er beten möchte oder ob der Begleiter nur still dasitzen soll und vieles andere mehr. Und ich kann nur Gott bitten, dass er mir das richtige Einfühlungsvermögen gibt und der Kranke dann meine bedingungslose Liebe spürt. Und es ist doch so, wir alle erleben doch auch Menschen, die bewusst oder unbewusst Angst haben vor dem Tod.
Angst vor dem Tod. Jetzt kommen wir, denke ich mal, auf ein ganz wichtiges Thema zu sprechen, eben den Tod selber. In diesen Tagen, gestern, ist der Gründer von Apple, Steve Jobs, gestorben. Und er hat versucht, offen auch über seinen Tod zu sprechen als einen Teil des Lebens. Und hat versucht auch, ja, dadurch, dass er darüber spricht, auch eine gewisse Angst zu nehmen. Aber viele Menschen, wie sie es, denke ich, beschreiben, haben eben eine gewisse Angst vor dem Tod. Was ist das für eine Angst? Wie können Sie als Hospizschwester Ihnen da helfen?
Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, da zu sein. Den Sterbenden spüren lassen, ich bin bei dir. Ihn reden lassen, wenn er noch kann. Zuhören, seine Ängste nehmen, mit ihm über Gelungenes in seinem Leben reden, etwas, worüber er dankbar sein kann, oder einfach schweigen. Wir sind keine Therapeuten oder Fachkräfte. Wir dürfen einfach der Mitmensch sein, der wir sind. Und ich sage Ihnen, ich habe es mir schon lange abgewöhnt, gleich mit fertigen Antworten zu kommen. Nicht immer ist das, was für mich wichtig ist, auch für den anderen wichtig. Einmal sagte mir jemand, ich brauche Ihren Rat, Schwester. Aber bitte keine Ratschläge, die bekomme ich genug von meinen Besuchern. Wissen Sie, die wissen alle viel besser wie ich, was mir gut tut. Lassen wir den Kranken reden. Und oft ist dann gar keine Antwort mehr nötig. Und wenn ich merke, dass ihn Schuld belastet, ihn fragen, was er möchte. Und ob er möchte, dass ich mit ihm bete. Es gibt ja im Gotteslob Gebete, die sich wirklich dafür eignen. Unter anderem den Psalm 51 im Gotteslob Nummer 190. Auch wenn wir nur wenig tun können, so sollen wir doch das Wenige nicht unterlassen. Das meiste tut ohnehin der Herr. Und es ist so beruhigend, dies zu wissen, dass wir seines Beistands wirklich gewiss sein dürfen, wenn wir ihm unser Vertrauen schenken. Aber immer wieder müssen wir darauf achten, wichtig ist ein gutes Fingerspitzengefühl. Ich darf dem Kranken nichts aufdrängen, was er nicht möchte. Das ist manchmal schwer auszuhalten. Aber ich habe da eine gute Waffe, nämlich das Gebet. Ich kann und soll ihn mit meinem Gebet begleiten. Und das, liebe Zuhörer, ist nicht zu unterschätzen. Und wenn es passt, kann ich ihm anbieten, ein Bußgebet mit ihm zu sprechen. Ich selber mache das meist so mit eigenen Worten. Etwa so: Herr, schau auf mich. Du kennst mich. Du kennst mich besser, als ich selber mich kenne. Du kennst jede Faser meines Herzens. Du weißt um mein Versagen. Du weißt um meine Sünden und Fehler. Herr, wenn ich heute zurückschaue, muss ich dir sagen, es tut mir leid, Herr, dass ich oft nicht gut gehandelt habe, dass ich gefehlt habe, obwohl mir bewusst war, dass es nicht richtig ist. Herr, ich lege heute alles vor dich hin und bitte dich um Vergebung. Nimm mich an, so wie ich bin, und schenke mir ein neues, ein reines Herz. Ich danke dir und ich vertraue dir. Amen. So oder ähnlich versuche ich mit dem Kranken zu beten. Ich versuche mich ein bisschen in seine Situation zu versetzen, was er jetzt vielleicht sagen würde. Und das, glaube ich, ist manchmal eine sehr wertvolle Hilfe für den Sterbenden.
Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Wenn das Leben dem Ende zugeht, Umgang mit Sterbenden, das ist unser heutiges Thema. Ich bin Bodo Klose, ich bin im Gespräch mit der Vinzentinerin Schwester Anneliese Mader. Schwester Anneliese, Sie haben gerade erzählt, einen Sterbenden umtreibt die Angst vor dem Tod. Das Thema Schuld ist ein Thema, was Sie, dem Sie begegnen können, auch indem Sie mit ihm ein Bußgebet sprechen. Das ist eine sehr wertvolle Hilfe. Welche Dinge umtreiben einen Sterbenden noch?
Ich denke, die eigentliche Frage, und die scheint mir auch sehr wichtig, und zwar nicht nur für den ich begleite, sondern auch für mich selbst. Gott hat mir vergeben, aber kann ich mir auch selbst vergeben? Es ist mein Gefühl, keine Vergebung gefunden zu haben. Das kommt nicht von Gott. Zum Beispiel, wie habe ich es verdient, dass ich so leiden muss? Was habe ich verbrochen? Sie kennen sie alle, diese Aussagen. Darum immer versuchen, den Kranken klarzumachen, dass Krankheit nie eine Strafe Gottes ist, wohl manchmal eine Folge der Sünde. Aber bei Gott finden wir immer Vergebung. Viele, gerade alte Menschen, leiden oft sehr darunter, dass sie meinen, nichts mehr wert zu sein, dass viele nur noch darauf warten, bis sie sich endlich verabschieden von dieser Welt. Und sind wir ehrlich, oft ist es doch so. Unsere spirituelle Aufmerksamkeit begrenzt sich häufig auf die Teilnahme an der Beerdigung. Da erleben wir nicht selten, wie ein Mensch, der allein starb, plötzlich viele Verwandte hat. Darum noch einmal, es ist so wichtig, dass, was ich auch immer tue, dass ich den anderen meine Wertschätzung spüren lasse. Eine Mitschwester hat mir erzählt, dass bei einer Aushilfe in der Kurzzeitpflege ein Mann zu ihr sagte, die ganze Zeit des Hierseins zusammengefasst, habe ich nicht so viel Zuwendung bekommen wie an diesem einen Tag, wo Sie da sind. Und dabei, so meinte sie, habe sie so wenig getan, eigentlich nur zugehört.
Einfach da zu sein, ist also oft wirklich einfach das Beste, Wertschätzung dadurch rüberkommen zu lassen, die Begleitung einfach durch das Dasein. Aber Schwester Anneliese, gibt es da nicht auch irgendwie noch mehr? Wie können Sie einem Sterbenden doch irgendwie spirituell, seelsorglich auch aktiv helfen?
Wenn es angebracht ist, kann ich ihn auf das Bußsakrament, auf die Beichte hinweisen. Schon mehrmals durfte ich miterleben, wie erleichtert so mancher Kranke war, wenn er sich alles, was ihn bedrückte, von der Seele reden konnte und vom Priester die Lossprechung erhielt. Aber ich muss gestehen, in den vergangenen Jahren, da wurde das Sakrament nicht mehr oft in Anspruch genommen. Aber Gott gibt uns nie auf, egal was im Leben passiert. Und darum ist es so wichtig, dass wir den Sterbenden unsere begleitende Nähe spüren lassen. Und vielleicht können wir so auch sein Vertrauen gewinnen. Gott will uns brauchen, Sie und mich. Ein Mann fragte die Ärztin im Krankenhaus verzweifelt, ob ihm Gott wohl seine Sünden vergeben wird. Die Ärztin wusste keine Antwort und ein Priester sei nicht erreichbar gewesen. Ich denke, wir könnten ihm getrost antworten, Gott hat ihnen längst vergeben, wenn sie es wünschen und ihn darum bitten.
Wie wichtig sind da die beiden Sakramente der Kommunion und der Krankensalbung?
Ja, für viele Kranken ist die Krankenkommunion ein ganz großes Geschenk. Der Herr ist da. Er ist wirklich gegenwärtig. Er, der allein Kraft und Mut auf dem oft schweren Weg schenken kann. Wir bitten mit dem Kranken um Vertrauen und Hoffnung, natürlich auch um Linderung der Beschwerden. Aber auch hier gilt es, dem Kranken nichts aufzudrängen, was er nicht möchte. Dasselbe gilt auch für das Sakrament der Krankensalbung. Es ist nicht das Sakrament des Sterbenden. Der Priester erbittet in diesem Sakrament Erbarmen und die Kraft des Heiligen Geistes. Darum sollte der Kranke auch immer vorbereitet werden und das Sakrament möglichst noch bei Bewusstsein erhalten. Ich denke, Sie wissen, wie das Sakrament gespendet wird. Der Priester legt dem Kranken die Hände auf, salbt ihn an der Stirne und an den Händen und spricht dabei die Worte: Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen. Er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich. In seiner Gnade richte er dich auf. Und ich muss Ihnen sagen, nicht selten kommt es vor, dass jemand, der mit Andacht das Heilige Sakrament empfangen hat, danach deutliche Besserung erfahren hat. Ich denke da an eine unserer Schwestern, die im hohen Alter mehrmals die Krankensalbung empfangen hat. Als sie wieder einmal schwer krank war und die Mitschwestern fragten, ob sie denn den Priester holen sollten, verneinte sie und sagte: »Nein, ich will es nicht.« Die Schwestern fragten: »Warum denn, Schwester? Sie haben sie doch schon öfters empfangen.« »Ja, gerade deswegen. Jedes Mal ist es mir nach der Krankensalbung wieder besser gegangen. Jetzt möchte ich endlich sterben.« Ja, sie ist nicht das Sakrament des Sterbenden, wie viele irrtümlicherweise auch heute noch denken. Das Sakrament des Sterbenden, das ist die Wegzehrung, die heilige Kommunion.
Und da würde ich gerne nachfragen, Schwester Anneliese, wenn das geht natürlich, wenn der Priester da ist und die heilige Kommunion und die Krankensalbung spenden kann als Sakrament. Was ist aber, wenn ein Priester nicht greifbar ist? Wie gehen Sie damit um?
Ich denke, dass wir alle dem Kranken, dem Sterbenden Mut machen können, auch dass es nach dem Tod ein Weiterleben gibt. Auch ich bin oft schon gefragt worden: Schwester, glauben Sie denn an ein Leben nach dem Tod? Und ich kann aus tiefstem Herzen sagen: Ja, ich glaube daran und ich freue mich darauf. Wenn ich meinen Sterbenden manchmal erzählt habe, diese Nahtoderfahrungen, die Leute mir manchmal erzählen, ich glaube, da dürfte ich ihnen auch so manche Angst nehmen und ein bisschen Zuversicht vermitteln. Und durch mein Gebet, durch mein Dasein, glaube ich, kann ich auch ganz viel tun. Denn auch Jesus hat selber in der Zeit seines Erdenlebens gesagt: Ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Und bin ich dann hingegangen, werde ich euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Ist das nicht eine wunderbare Aussage, ein Satz, der uns Mut machen kann, der uns Kraft gibt, der uns froh macht, der uns die Angst nimmt? Und ich glaube, das ist mir manchmal gelungen. Denn gerade in den Nahtoderlebnissen wird immer wieder von der Präsenz eines wunderbaren Lichtes gesprochen, das allvergebend ist. Und es heißt auch, dass wir es letztlich selbst sind, die uns einmal richten. Darum, glaube ich, ist es so wichtig, dass der Kranke aus tiefstem Herzen um Vergebung und um Reinigung bittet. Und es wird ihm vergeben werden. Ja, vielleicht darf ich Ihnen dazu ein Erlebnis erzählen.
Gerne.
Es war eine Frau, die war 64 Jahre alt und ich durfte sie über Wochen auf ihrem letzten Weg begleiten. Es war eine sehr schöne Begleitung, zusammen mit dem zuständigen Pfarrer. Am letzten Tag, es war gegen 14 Uhr, die Frau war schon seit Stunden nicht mehr ansprechbar, da machte sie plötzlich die Augen auf, schaut mich und ihren Mann an und sagt mit klarer Stimme: "Hört ihr's? Die Musik, es ist wunderschön." Ihr Mann sagte: "Nein, wir können es nicht hören, aber wenn sie dich so abholen, dann freuen wir uns mit dir." Die Frau war wieder bewusstlos, der Mann stand an ihrem Bett und sagte dann zu ihr: "Weißt du, nicht nur deine Krankheit, ganz besonders jetzt dein Sterben, haben aus mir und unseren erwachsenen Söhnen andere Menschen gemacht. Ich habe nie gebetet, ich konnte es nicht. Jetzt ist mir das Gebet so wichtig geworden. Ich habe nie eine Bibel in die Hand genommen. Jetzt ist sie mir zum unzertrennlichen Begleiter geworden. Ich weiß, ich werde nicht mehr so weiterleben wie bisher. Und ich weiß auch, ich kann dich jetzt loslassen, denn du bist reif für das andere, bessere Leben, das auf uns wartet." Ich sage Ihnen, auch mir lief es ein bisschen kalt über den Rücken, als ich so dabei stand, wie der Mann mit seiner bewusstlosen Frau sprach. Die Frau war weiterhin bewusstlos, wir waren an ihrem Bett, beteten leise, manchmal auch laut. Und abends gegen 19 Uhr öffnete sie noch einmal die Augen, sah ihren Mann an und sagte mit klarer Stimme: "Du, jetzt ist alles klar, ich habe keine Fragen mehr." Der Mann sagte: "Ich habe so viele Fragen, so viele Warum, ich möchte auch Antwort haben." Da schüttelte sie ganz langsam den Kopf und sagte: "Das ist nur für mich, du wirst zur rechten Zeit erfahren." Das waren ihre letzten Worte. Eine Stunde später entschlief sie. Und drum, helfen wir dem Kranken, Vergebung zu erbitten und sich selbst vergeben zu können, dann gelingt es ihm auch leichter, an das Gute zu denken, das er getan hat. Wenn er all denen, die ihm im Leben begegnet sind, vergibt und darum bittet, dass alle, die er verletzt hat, ihm vergeben mögen. Allerdings ist auch hier wieder sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt. Nicht jeder möchte so intensiv begleitet werden. Ich habe auch immer wieder Menschen erlebt, die in diesen schweren Tagen allein sein oder nur ganz bestimmte Menschen um sich haben wollen. Hier ist es wichtig, ganz wichtig, die Wünsche des Kranken zu erfragen oder, wenn er sich nicht mehr äußern kann, zu erspüren. Dann, denke ich, können wir dem Sterbenden viel helfen. Manchmal dürfen wir auch dazu beitragen, wenn Versöhnung nicht mehr möglich ist, dass es durch einen Brief oder durch eine digital aufgenommene Botschaft geschieht. Dann hat zumindest der Kranke sein Bestes getan. Und wir dürfen dazu beitragen, dass manches Herz, das durch Selbsthass und Schuldgefühle verhärtet war, unerwartet Frieden gefunden hat, weil sie einfach um Verzeihung baten.
Es kann also auch noch gelingen, nach dem Tod auch noch die Vergebung dann irgendwie zu bekommen, gerade wenn ein Brief vorliegt oder eine gesprochene Botschaft, dass dann derjenige, der vielleicht den anderen nicht hat loslassen können, nachträglich dann doch noch auch Vergebung und Verzeihung finden kann. Das ist auch, denke ich, eine tröstliche Aussage. Vielen Dank, Schwester Anneliese, für unser Gespräch soweit. Hier ist Radio Horeb, die Lebenshilfe, Ihre christliche Stimme am Vormittag. Wenn das Leben dem Ende zugeht, Umgang mit Sterbenden, unser heutiges Thema. Ich bin Bodo Klose, Ich bin im Gespräch mit der Vinzenzinerin Schwester Anneliese Mader. Heute geht es um das Thema Sterbebegleitung. Grüß Gott, Frau Pohl-Zieger aus Freudenstadt.
Ja, ich sage seit 4 Tagen. Ist so schlecht, ist mir so nicht gegangen, die ganzen Jahre. Ich habe viel hinter mir, ich war viermal operiert worden und die letzte Woche ist mir es noch so gut gegangen und seit 4 Tagen. Also ist ganz, ganz schlecht. Ich habe keinen Appetit, ich liege nur rum. Mein Sohn war gestern wohl da, aber die wollen es nicht wahrhaben. Aber ich fühle, mir geht's einfach nicht gut. Ich höre immer das Programm. Ich weiß nicht, was immer los ist. Sind Sie noch da?
Ja. Schwester Anneliese, möchten Sie einfach ein bisschen ins Gespräch kommen mit der Frau Pohl-Zieger?
Ja, Frau Protzinger, stimmt es?
Pohl-Zieger.
Pohl-Zieger. Frau Pohl-Zieger, ich kann mir das so vorstellen, wie es Ihnen zumute ist. Und in einer Zeit, wo so unsicher ist, man weiß nicht, wie es weitergeht, ob es wieder besser wird oder ob es schlechter wird. Wir wissen es nicht, aber vielleicht versuchen Sie es, vielleicht gelingt es, alles in Gottes Hände zu legen. Vielleicht gelingt es Ihnen zu sagen, lieber Gott, du siehst meine Situation, du weißt, wie zerrissen mein Herz ist, du kennst mich. Ich möchte alles in deine Hände legen und ich bin sicher, wie es auch immer ausgehen mag, du führst alles zum Guten. Bitte schenk mir meinen inneren Frieden wieder. Ich möchte mit dir den Weg gehen. Vielleicht gelingt es ihnen, so zu beten, und dass sie ihren inneren Frieden wenigstens wiederfinden und mit Gott ihren Weg gehen dürfen.
Mich betrifft nur, dass meine Kinder, ich habe eine Scheidung hinter mir und die Kinder haben halt sehr darunter gelitten. Und es sind sie alle vom Glauben abgefallen. Mein Elch ist zweimal geschieden. Und mein mittlerer Sohn, der ist geschieden. Ich habe wohl mit seiner Frau ein sehr gutes Verhältnis. Aber ich möchte doch auch nicht so viel belästigen. Die hat auch erst letzte Woche ihre eigene Mutter beerdigt. Aber ich habe keinen Appetit. Ich habe keinen Schlag mehr. Ich weiß nur nicht. Ich war selbst in der Sterbebegleitung. Allerdings nicht so lange. Ich weiß, ich sage, mir geht's einfach nicht gut. Wie gesagt, ich zwinge mich zum Essen. Ich habe jetzt heute Morgen nur eine Haferflocken gegessen. Ich weiß, wenn ich heute nicht mehr esse, dann ist alles aus. Ach, ich bin auch so. Mein ältester Sohn wird das zweite Mal geschieden, ich in Thailand. Hat drüber was gebaut und jetzt hat er kein Geld mehr, dass er weitermacht.
Vielleicht gelingt es Ihnen auch, Ihre Kinder Gott hinzulegen. Sie dürfen doch, glaube ich, wirklich sagen, ich habe für meine Kinder getan, was ich tun konnte, Herr. Und jetzt lege ich sie in deine Hände, jetzt, wo ich nicht mehr kann. Glauben Sie mir, beten Sie jeden Tag so in dieser Art. Legen Sie Ihre Kinder, wie es auch die Situation immer ist, legen Sie sie dem Herrn hin und sagen Sie, Herr, jetzt musst du für sie sorgen. Ich kann es nicht mehr machen, wenigstens in der momentanen Situation nicht. Bitte, Herr, sei du bei ihnen mit deiner Kraft, mit deinem Segen, mit deiner Hilfe. Das ist es, was sie jetzt tun können für ihre Kinder. Und das ist viel, glauben Sie mir, das ist ganz viel. Ja.
Ich habe auch kein richtiges.
Ja, darf ich Sie fragen, wäre es noch eine gute Idee, wenn Schwester Anneliese jetzt einfach direkt für Sie betet? Wäre das noch eine?
Vielen Dank.
Mhm. Ja, Schwester Anneliese, können Sie das vielleicht tun?
Ich muss leider sagen, ich fange an beten und dann bin ich weg mit meinen Gedanken. Und ich habe ganz schlechtes Gewissen, dass ich zu wenig beten.
kein schlechtes Gewissen haben. Sie, es genügen 2, 3 Worte, dass Sie dem Herrn hinlegen. Und vielleicht darf ich es jetzt ein bisschen stellvertretend für Sie tun, wenn es Ihnen recht ist.
Vor allen Dingen, dass ich wieder zum Gebet komme.
Ja. Bitte, Herr, du kennst deine Tochter und du liebst sie. Sie ist dir wichtig. Du hast sie angenommen als dein Kind. Bitte, begleite sie, segne sie, lass sie spüren, dass du bei ihr bist, gerade jetzt, wo sie so viele Probleme und Schwierigkeiten hat. Lass sie spüren, dass du da bist und dass sie ihre Zuflucht immer zu dir nehmen kann, dass sie ihre Kinder dir ganz anempfehlen kann und dass du dich wirklich um sie kümmerst, wie es auch immer weitergehen mag. Du bist da, Herr. Ich bitte dich darum, segne sie, beschütze sie, begleite sie und schenke ihr die Gabe, dass sie wieder zu dir beten kann, dass sie wieder ihre Zuflucht zu dir nehmen kann und dass sie ihren inneren Frieden wieder erhält. Amen.
Gott vergelt's.
Ja, alles Gute, Gottes Segen für Sie, Frau Pulsiger, und für Ihre Situation. Ja, ich hoffe, dass dieses Gespräch jetzt auch mit Schwester Anneliese wirklich segensreich für Sie ist. Alles Gute, Gottes Segen für Sie.
Ja, gut. Vielen herzlichen Dank nochmals. Ja. Danke.
Danke für Ihren Anruf.
Auf Wiederhören, danke.
Schwester Anneliese, das ist, denke ich, noch ein Thema, was wir auch vertiefen sollten. Denn einerseits hat die Hörerin gerade gesagt, sie spürt, dass etwas nicht stimmt, dass nicht in Ordnung ist. Und sie spürt aber auch von ihren Kindern oder Verwandten, dass die das anders sehen. Ich denke, das ist ja eine Schwierigkeit, die oft ist. Wie ist es, wenn Menschen dann schon ins Hospiz kommen? Da ist ja eigentlich schon eine gewisse Vorentscheidung getroffen, dass der Mensch gehen darf. Oder ist es im Hospiz immer noch so, dass es unterschiedlich gesehen wird und dass die Menschen immer noch versuchen, am Leben festzuhalten? Es ist ja auch eine christliche Tugend, auch zu beten um Heilung und nochmal zu Gott zu bitten, dass er nochmal alles in Ordnung bringt. Wie ist das dann, wenn die Menschen ins Hospiz kommen? Ist da denn ein Wechsel ein?
Also es ist Voraussetzung, dass der Patient, dass der Kranke weiß, dass er diese schwere Krankheit hat. Wir sind nicht der liebe Gott. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es sind auch Kranke, die nochmal nach Hause gekommen sind, denen es wieder besser gegangen ist. Es gab Leute, die dann doch ins Altenheim verlegt werden mussten, obwohl man glaubte, sie hätten nur noch wenige Wochen zu leben. Also es ist oft anders, als wir es uns vorstellen. Aber es kommen auch Leute, die denken jetzt in dieser liebevollen Atmosphäre, wo ich gut gepflegt werde, vielleicht werde ich da noch einmal gesund und das darf ja auch sein. Und er darf ja auch darum beten. Mhm. Aber generell weiß der Kranke, dass er eine schwere Krankheit hat, dass keine therapeutischen Maßnahmen mehr gemacht werden, sondern nur gute Schmerztherapie und Symptomtherapie und gute Pflege und viel Zuwendung.
Also gerade der Palliativbereich, dass sie Schmerzen erleichtern, ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber die Frage ist eben, ob die Angehörigen dann das ebenso tragen können wie der Patient oder der Gast selber. Ich denke, das ist natürlich auch in jeder Familie unterschiedlich. Unser Thema heute, wenn das Leben dem Ende zugeht, Umgang mit Sterbenden. Frau Maschberger aus Passau, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Rode. Ich wollte ein Beispiel erzählen. Ich habe das Seminar für Übersee in Freiburg gemacht. Vielleicht kennt die Schwester Anneliese Mader die Winterer Straße. Und wir haben damals nur Taschengeld bekommen. Und somit ich bin ausgebildete Krankenschwester, habe bei den Barmherzigen in München gelernt. Und wir haben dann eben Nachtwoche gemacht, um ein paar Groschen zu verdienen. Und da ist mir Folgendes passiert. Ich kam auf eine Infektionsstation. 2 Sterbende, viel Kranke, viel zu tun. Und dann habe ich mir zur Information nach der Einführung nochmal die Krankenkurven durchgesehen. In Krankengeschichten stand auf einer Kurve bei dem Herrn, der also jetzt sehr nervös war, Atheist mit roten Buchstaben und 3-mal unterstrichen, denke ich mir. Also das ist jetzt eine Herausforderung. Für mich gilt der also auch als Mensch. Ich schreibe ihn da jetzt nicht ab. Und vielleicht kann der liebe Gott und ich diesen Menschen etwas helfen. Und dann habe ich alle Patienten versorgt, ging zu dem, hat Infusionen rausgerissen, war unruhig, Bettwäsche gewechselt, wiederholt. Dann habe ich mir gedacht, so, wenn das jetzt nicht besser ist, dann muss ich doch zur Sache kommen mit dem Patienten, ein Herr um die 50, da muss ich mit ihm ganz offen reden. Und dann habe natürlich in der Zwischenzeit gebetet und die Mutter Gottes angerufen, nicht mich sagen. Und deswegen rufe ich an, dass es die wundertätige Medaille gibt. Und die habe ich unter das Kissen getan. Und die wirkt ja, da gibt es ja vom Pfarrer schon an die über 16 Hefte vom Pfarrer Harrer mit Beispielen, wo die schon überall geholfen hat. Gut, also nach einer Viertelstunde kam ich da wieder zu dem Patienten, Blutdruck gemessen, war nicht besser, er hat ja nichts geredet. Und dann habe ich gesagt, Sie wissen schon, dass Sie schwer krank sind. Jetzt hat er ist er nervös geworden, hat mich angestarrt, gesagt, muss ich sterben. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß das nicht. Ich weiß nur, dass Sie schwer krank sind. Er hat dann meine Hände genommen, seine zwei großen Männerhände haben meine Hand umfasst. Ich habe mir gedacht, der sucht jetzt wirklich jemand, der ihm Halt gibt. Das habe ich dann auch getan. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich weiß auch nicht, wann ich sterben muss. Ist mir durch und durch gegangen, habe gesagt, wir wissen das nicht. Aber wenn Sie und ich jetzt zusammenhelfen und Sie wissen, dass Ihnen gar nicht gut geht, dann können wir eine schöne und gute Sache machen. Aber wir laden dazu noch jemand ein, und zwar den lieben Gott. Werfen Sie sich einfach in seine Hände. Sie brauchen momentan gar nichts sagen, sondern lassen Sie ihn einfach da sein. Und ich will da jetzt weiter nicht erzählen. Wir haben auch gar nicht so viel geredet, sondern ich habe gewusst, er hat Hoffnung, und wir haben schon ab und zu gebetet. Aber das Vaterunser und was zum Sterben auch gehört, einen Akt der Reue und geistige Kommunion. Seele Christi, heilige mich, oder Jesu, komm zu mir. Dann habe ich gemerkt, dass es ihm gut geht. In der Früh um 7, das war in Mitternacht, in der Früh um 7 Uhr bin ich außer Haus gegangen. Und bevor ich aber gegangen bin, habe ich gesagt, wissen Sie, ich bin zwar schon hundsmüde und ich freue mich so, dass Sie jetzt jemand bei Ihnen haben, nämlich den lieben Gott und die Mutter Gottes, und die Schwestern kommen gleich, die versorgen Sie. Und ich gehe jetzt noch in den Dom von Freiburg zur Mutter Gottes und zünde eine Kerze an. Und ich sage Ihnen, an diesem Fall denke ich heute noch, weil man braucht gar nicht so viel sagen, weil man ja auch sieht, wie die Gnade oder wie das Leben, wie der andere arbeitet. Und demnach muss man mehr oder weniger reden. Ich glaube, man hat auch Geduld und Hoffnung. Also ich hoffe, dass ich mit dem Beispiel irgendwas mitteilen konnte.
Frau Maschberger, ganz herzlichen Dank für Ihr Beispiel, für Ihr Zeugnis. Ich denke, Schwester Anneliese kann es gut nachvollziehen, oder?
Ja, vor allem durch die wundertätige Medaille, die wirklich, da hat sie wirklich recht, es ist schon so viel Gutes, so viele Wunder im Alltag passiert, und das ist sehr schön. Schön, vielen Dank, dass Sie es erwähnt haben.
Danke, Frau Maschberger, alles Gute nach Passau. Und wir haben einen weiteren Hörer aus der Schweiz, Herr Leupi, grüß Gott.
Ja, grüß Gott miteinander. Ich habe zugehört und es hat mich sehr beeindruckt und gefallen. Mir ist in den Sinn gekommen, meine 94-jährige Mutter, sie war am Schluss im Pflegeheim, weil sie konnte nicht mehr hören, nicht mehr sehen und auch nicht mehr gehen. Und dann, als es auch gegen das Ende zuging, da bin ich öfters immer hingegangen, und am letzten Abend, also wo sie noch lebte, da war ich dort und ich dachte, ich bleibe die ganze Nacht bei ihr. Einfach, ich bleibe einfach bei ihr, bis denn sie hinübergeht. Und dann war es 3 Uhr in der Nacht und ich bin fast vom Stühlchen gefallen. Und dann kam eine Schwester und hat gesagt, gehen Sie doch nach Hause. Und irgendwie, ja, dann bin ich halt nach Hause gegangen. Ich habe meine Mutter der Mutter Gottes anvertraut, weil sie immer so die Mutter Gottes liebte. Und dann wirklich am anderen Morgen bekam ich dann ein Telefon, so gegen 9:30 oder so sei sie eingeschlafen. Und dann bin ich denn hingegangen. Aber ich denke manchmal heute noch, ach, hätte ich doch die ganze Nacht bleiben sollen und sie an der Hand halten. Und jemand hat mir zwar dann gesagt, vielleicht war es gut, dass ich gegangen bin, weil so konnte denn auch meine Mutter loslassen. Aber manchmal kommt das noch hoch, hätte ich doch bleiben sollen.
Schwester Anneliese.
Das ist richtig. Auch ich habe oft in meinem Leben erlebt, wie Sterbende die Angehörigen in den letzten Stunden nach Hause schickten und wo ganz deutlich erkennbar war, sie wollten alleine gehen, alleine hinüber ins andere Leben. Ganz oft passiert das. Wenn auch Angehörige immer wieder traurig sind, und sagen, so wie Sie, wäre ich doch dort geblieben, dann muss ich immer dazu sagen, sind Sie dankbar, dass es so ist, wie es ist? Ihr Angehöriger hat das so gewollt und es ist gut so.
Mhm. Herr Leupi, vielen Dank auch für das Beispiel. Und ich denke, gerade diese Antwort von Schwester Anneliese kann auch für Sie tröstlich sein. Schwester Anneliese, ich spüre daraus, also als auch uns zwei anrufen, das Thema schlechtes Gewissen kommt immer wieder auf. Gerade auch bei den Menschen, die da bleiben, habe ich genug getan? Oder auch bei den Menschen, der gehen möchte oder auf dem Weg ist zu gehen, habe ich genug getan? Ich erinnere mich an die Sterbephase meines eigenen Vaters, der hat ja auch festgehalten, und als ich ihm dann zugesprochen habe, du, es ist gut, du kannst gehen, denn wir sind versorgt, das war eine große Sorge für ihn. Könnt ihr denn ohne mich alleine leben? Sind alle Geschwister, ja, schaffen die das? Auch die Enkel, das war für ihn ein großer Punkt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, schau das nochmal alles an. Es ist gut und du hast dein Bestes getan. Und du darfst gehen, du musst dir kein schlechtes Gewissen mehr machen. Und das hat ihm sehr, sehr geholfen. Und das hatte ich Gefühl ab da, wo er dann auch mal so richtig tief Luft holen konnte, war der Weg für ihn frei, dann auch zu gehen zu können.
Ja, da haben Sie recht. Und das ist so wichtig auch, dass wir das immer wieder sagen, dass auch Angehörige ihren Sterbenden gehen lassen. Und dieses schlechte Gewissen, das kommt so vielen. Auch bei mir selber war es damals so, als meine Mutter vor einigen Jahren starb und ich war zwar bei ihr, aber ich bin eingeschlafen in der Nacht und dann ist sie verstorben und ich habe mir auch gedacht, ja, hätte ich doch mich wach gehalten. Nein, es ist so richtig, wie es ist. Wir haben getan, was wir für unsere Angehörigen tun sollen und es ist müßig, jetzt zu fragen, was hätten wir noch tun können. Aber was wir tun können, das ist, dass wir auch nach dem Tod mit ihnen verbunden sind und für sie beten. Und das ist auch ganz wertvoll.
Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Bodo Klose, heute im Gespräch mit Schwester Anneliese Mader. Sie ist Vinzentinerin und sie kommt gerne mit Ihnen ins Gespräch. Heute das Thema Sterbebegleitung. Grüß Gott, eine Hörerin aus Mittelfranken.
Ja, grüß Gott. Ich habe Ihre Sendung jetzt nicht gehört, aber ich habe jetzt gerade erst eingeschalten. Aber ich habe auch ein sehr schlechtes Gewissen. Ich habe ältere Frau immer wieder gefragt, wenn ich nach Eichstätt gefahren bin oder wenn irgendwas war, ob sie mitfahren möchte. Sie war auch zum Beichten und einmal zum Gottesdienst, war auch zur Anbetung. Und sie ist jetzt 92 Jahre alt geworden, ist im Juli gestorben bei uns im Ort. Und bei uns war jetzt irgendwas, also sie hat mich auch gefragt, sie möchte gern an Pfingsten, für Pfingsten hat sie gesagt, möchte sie gern mit mir noch zum Beichten fahren. Jetzt ist aber was dazwischen gekommen und habe dann keine Zeit mehr gehabt. Ich habe jetzt, sie hat sich nicht gleich gemeldet, das bin ich öfters, dass immer das verstreicht die Zeit immer so. Und ja, und wie sie sich gemeldet hat, habe ich dann leider zu ihr sagen müssen, ich habe jetzt momentan keine Zeit, weil es waren die Kinder da und war was anderes noch. Und habe mit ihr nicht mehr fahren können. Ja, jetzt, wie das, der Stress dann bei mir vorbei war, bin ich dann selber zu ihr mal runtergegangen und habe ihr bloß schnell was vorbeigetragen. Sie ist das zweite Mal sehr krank gewesen. Also sie hat ja schon sehr lange mit den Venen auch Schwierigkeiten gehabt und mit dem Magen, mit dem Herz, alles Mögliche. War beim Arzt, die hat einmal ins Krankenhaus hetzen müssen. Da war es auch mit mir dabei beim Friseur und dann hat sie es wieder abgelehnt. Auf eigene Verantwortung ist dann mit mir wieder heimgefahren. Sie will nicht ins Krankenhaus. Sie hat einen kranken Sohn auch daheim, der man nicht mehr arbeiten kann.
Und das bedeutet, Sie konnten ihr nicht so helfen, wie Sie es eigentlich wollten.
Ja, und ich weder unten war, sie hat gesagt, sie ist so krank, sie hat jetzt eine Arzneivergiftung auch noch gekriegt. Sie hat die verkehrten Tabletten gekriegt und ich habe gemerkt, es wird immer schlechter bei ihr und sie steht so knapp vom Tod. Ich habe ihr, also eine längere Zeit zuvor, habe ich mir angeboten, wenn sie gern mit mir mal beten möchte, ich würde mit ihr auch mal in den Rosenkranz beten. Und dann hat es bloß so gelächelt, im Alter, da kommt einfach, da geniert sie sich und das, ich habe das von meinen Eltern, beide, bin ich auch beim Sterben dabei gewesen, habe es begleitet. Mir ist das so ähnlich auch vorgekommen wie bei meinen Eltern oder ich habe das gespürt, bei ihr dauert es immer lang. Und ich habe dann auch gesagt, ja, hat sie ja dann auch noch Geburtstag gehabt und also das war am Freitag, wie ich da kurz bei ihr bloß war, also ganz kurz. Und dann hat sie am Montag Geburtstag gehabt, am Dienstag, den nächsten Tag habe ich sie dann angerufen und gratuliert. Und sie hat, ich habe dann gefragt, war der Herr Pfarrer da? Ja, der war da, die haben mich auch zum Geburtstag jetzt gratuliert. Aber vom Beichten, die hat es immer von sich geschoben. Die hat an den Tod überhaupt nicht. Sie hat dann schon noch gesagt, kommst, hat sie bloß gesagt. Und ich habe dann gar nichts drauf gesagt, weil ich nicht gewusst habe, ist bei ihr jetzt ernst oder nicht. Dann habe ich gesagt, ach, ich würde mich gerne mal freuen, habe ich gesagt, wenn's, dass er mal wieder kommt, weil das hat sie mir wieder gesagt, sie würde so gerne zu mir kommen. Habe ich gesagt, ich würde dann auch abholen. Ach ja, hat sie gesagt, freue mich schon. Und ich freue mich auch schon, wenn ich mal wieder in die Kirche komme. Obwohl sie lange Zeit nicht mehr war, sie hat nicht mehr den Gottesdienst von Fernsehen angeschaut. Aber ich mache mir immer nur sehr schlechtes Gewissen, weil ich mit ihr runtergegangen bin und habe mit ihr noch gebetet.
Und Schwester Anneliese, können Sie der Hörerin ein bisschen was sagen?
Ja, ich glaube, Sie haben sehr viel für diese Frau getan und Sie dürfen dankbar sein. Sagen Sie dem Herrn, ich bin dir so dankbar, Herr, dass ich so viel tun durfte. Und wenn ich irgendwas versäumt habe, Herr, dann lege ich es dir hin. Du kannst ja das ergänzen. Ich habe in meinem Leben oft gespürt, wenn ich unzufrieden von einem Krankenbesuch weggegangen bin oder wenn ich noch jemand, das ist öfters vorgekommen, noch besuchen wollte und keine Zeit hatte und als ich dann wirklich kam, war die Frau oder der Mann bereits verstorben. Da habe ich auch momentan ein schlechtes Gewissen gehabt, hätte ich doch, wäre ich doch. Aber wir dürfen alles dem Herrn hinlegen und er ergänzt, wozu wir zu schwach sind. Er macht vollkommen, was wir so stümperhaft machen. Und das ist doch wunderschön. Sie brauchen sich keine Gedanken machen. Sie haben viel getan für die Frau, das haben wir ja jetzt gehört. Und Sie dürfen dankbar sein dafür und Sie dürfen alles andere dem Herrn hinlegen. Unser Glaube ist doch etwas ganz Wunderbares, dass wir das tun dürfen und dass wir dann mit frohem und freiem Herzen unseren Weg durchs Leben weitergehen dürfen.
Alles Gute für Sie und ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ja, wir sind schon recht nah am Ende der Sendezeit. Schwester Clementine aus München, haben Sie noch eine Was Längeres oder vielleicht?
Ich nicht, ne. Ich bin eine barmherzige Schwester aus München und ich bin sehr, sehr dankbar für die Sendung jetzt. Und ich freue mich sehr, dass Sie so die Seele der Menschen, also in ihr Charisma, ihren Dienst genommen haben. Also ich arbeite für psychisch Kranke und da ist mir auch die Seele sehr wichtig geworden. Also nach Klinik, also nach Arbeit in Kliniken und so, bin ich auch in die ambulante Arbeit gegangen und fühle mich Ihnen da sehr verbunden. Und was mir sehr, sehr wichtig ist, die Vorsehung Gottes, wie der Vater Vinzenz immer vertraut hat, der Führung und der Vorsehung Gottes. Und dann braucht man keine so Sorgen haben, was nicht erledigt ist, weil die Vorsehung Gottes eigentlich immer für uns eintritt und wir aus dem Herrn überlassen dürfen. Ihnen ganz herzliches Vergelt's Gott und Gottes Segen einfach für Ihre Arbeit.
Dankeschön. Schwester Clementine, auch danke an Sie für das, was Sie tun und vielen Dank und alles Gute nach München. Schwester Anneliese, das ist jetzt ja dieser Punkt, wo wir hören, wo auch ja da noch Luft rein sollte. Also man kann nie genug tun und irgendwie braucht man dann auch wirklich die Gnade Gottes, das Erbarmen Gottes, dass man die Liebe Gottes wieder da hineinbringt, wie Sie es eingangs auch gesagt haben, dass wir die Liebe Gottes einerseits an die Menschen weitergeben, dass sie spüren, dass sie geliebt sind, aber auch, dass wir sie für uns bekommen. Denn gerade wenn man ist immer hilflos oder man kann nie so, wie man eigentlich gerne möchte. Und ich möchte Sie bitten, zum Schluss der Sendung, Schwester Anneliese, dass Sie mit unseren Hörerinnen und Hörern noch beten, gerade in diese Situation hinein, wo eine Begleitung stattfindet oder vielleicht auch, wo diese Situation eines schlechten Gewissens noch da ist, dass Sie da nochmal mit uns ein Segensgebet sprechen.
Ja, das will ich gerne tun. Beten wir einfach zusammen. Gott, du bist da. Du, der uns liebt, dem wir wichtig sind, jeder einzelne von uns. Du, dem wir alles anvertrauen dürfen, was wir Gutes getan haben oder wenn unser Tun nur mangelhaft oder stümperhaft war. Danke, Herr, dass wir alles dir hinlegen dürfen und dass du alles vollkommen machst, zu dem wir nicht fähig sind. Danke, Herr, du bist da bei uns in schweren und schönen Stunden. Du bist da, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Du bist bei uns, wenn unser Herz vor Glück überströmt. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, auch wenn wir dich nicht spüren, auch wenn wir das Gefühl haben, du wärest weit entfernt. Du bist da. Und es ist einfach schön, Herr, dass du uns brauchen willst, dass wir ein wenig deine Hände, deine Füße und dein Mund sein dürfen. Lass uns daran denken, wenn wir einen Menschen begleiten, wenn wir ihm beistehen wollen. Wir wissen es alle, Herr. Allein sind wir zu schwach, aber mit deiner Hilfe wird es uns gelingen. Danke, dass du immer bei uns bist. Amen.
Amen. Ganz herzlichen Dank, Schwester Anneliese Mader. Alles Gute, Gottes Segen nach Augsburg. Vielen Dank für die Sendung. Liebe Hörer, diese Sendung ist aufgezeichnet worden. Wenn Sie möchten, vielleicht um die Sendung nochmal selber anzuhören oder auch an andere weiterzugeben, ich glaube, es waren sehr, sehr wertvolle Impulse drin, dann können Sie unseren CD-Dienst anrufen unter 08323 9675120. Sie können gerne auch im Internet unter www.horeb.org, dort unter Podcast, unter der Rubrik Lebenshilfe diese Sendung noch einmal nachhören. Und auch anderen davon erzählen, dass es diese Sendung gegeben hat. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten über diese Sendung, können Sie sich gerne auch an den Hörerservice wenden, 08323 9675 110. Alle weiteren Hinweise bitte nehmen Sie sie mit dem Programmheft. Der Tod gehört zum Leben und ich hoffe, dass Sie einen Eindruck davon bekommen haben, welche wertvolle Hilfe die Hospizarbeit in einer Sterbesituation sein kann, sowohl für den, der geht, als auch für die, die da bleiben. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.
Musik. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.